Deutschlandfunk.
Hi, ich bin Yasmin Bayomi und heute habe ich im DLF-Doku-Podcast quasi einen Kinofilm für die Ohren. Es ist die Geschichte einer großen Liebe, aber es ist keine Liebesgeschichte. Zumindest nicht nur. Er ist einer der berühmtesten und verfolgtesten Dichter seiner Zeit in Stalins Russland. Und sie ist seine intellektuelle Partnerin, selbst Autorin und auch verfolgt. Als ihr Mann in ein Lager kommt, beschließt Nadjeschda Mandelstam, das Lebenswerk ihres Mannes Ossip zu erhalten, indem sie es auswendig lernt. Die Geschichte des Podcasts heute hat mich komplett verzaubert und allein das Archivmaterial und die Stimmen von damals zu hören, ist unglaublich beeindruckend.
Monument für eine Stimme. Das Leben von Nadjeschda und Ossip Mandelstam. Ein Feature von Lou Brauers.
Der hohle Laut, behutsam, der Frucht, die vom Ast sich loslöst, die unendliche, die Melodie.
Eine Frau, allein in ihrem Zimmer.
Das Zimmer, spartanisch eingerichtet, kein Licht brennt, nur eine Kerze, die die Schatten ihrer Hände auf die Wände wirft. Ihr Mann ist gestorben, ermordet, in einem Stalinlager 1938. Er ist ein Dichter, sein Werk soll unsterblich sein. Die KGB-Henker verfolgen die Frau, suchen seine Manuskripte, vernichten sie. Der Dichter ist Ossip Mandelstam. Die Frau ist Nadjeschda Mandelstam. Sie weiß, was ihre Aufgabe ist, zwangsläufig in den nächsten vielen Jahren, es werden 30 Jahre, das Werk ihres heißgeliebten Mannes auswendig lernen, in ihr Gehirn bildhauen.
Her ihn um Wälder schweigen, des Melodie, die unendliche, die loslöst sich Ast, vom die Frucht der behutsam laut, hole der laut, hole der hole laut. Bin ich verrückt, jetzt fange ich schon an, Ossip von hinten nach vorne zu wissen.
Ralf Dudley hat Russisch studiert, um Mandelstam lesen zu können. Er ist der Biograf und Herausgeber des Gesamtwerks dieses russisch-jüdischen Dichters.
Es ist einer der ganz großen Dichter des 20. Jahrhunderts. Der russische Literaturnobelpreisträger Joseph Brodsky hat ihn sogar als den bedeutendsten russischen Dichter des 20. Jahrhunderts bezeichnet.
Der hohle Laut, behutsam, der Frucht, die vom Ast sich loslöst, die unendliche, die Melodie des Wälderschweigens um ihn her. Der hohle Laut, behutsam, der Frucht, die vom Ast sich loslöst, die unendliche, die Melodie des Wälderschweigens um ihn her.
Sowohl Ossip als auch Nadjeschda Mandelstam wuchsen auf vor dem Hintergrund des russischen Bürgerkriegs. Ossip Mandelstam wurde 1891 in Warschau am westlichen Ende des damaligen Zarenreichs geboren. Er stammte aus einem großbürgerlichen Milieu und verbrachte seine Jugend in St. Petersburg. Nadjeschda wurde 8 Jahre später, 1899, in Saratow an der Wolga geboren und zog nach Kiew, wo sie Kunst studierte. Sie war Jüdin wie er, aber später ist sie zum Christentum konvertiert. Wie haben Ossip und Nadjeschda sich kennengelernt? Das fragen wir Pavel Nerler, Kulturgeograf und Historiker und seit 2015 Direktor des Mandelstam-Zentrums in Moskau.
Sind Sie sicher, dass es dem möglich ist, zu erklären, warum einer an anderem verliebt ist? Es geschah am 1. Mai 1919 in Kiew, in einem literarischen Café. Er hat dort bei einem Geburtstag ein paar Gedichte gelesen, hat er sie bei diesem Tisch bemerkt und hat verliebt. Sie hat auch auf ihn verliebt. Das geschah einfach so. Also, natürlich hatten sie auch Probleme in ihrem Leben, aber das hat nichts geändert in dem Wichtigsten. Von diesem 1. Mai 1919 bis zu seinem Tode. Und deswegen hat sie diese Pflicht gefühlt und diese Pflicht erfüllt und als ihr eigenes Lebenswerk verstanden, seine Gedichte zu retten.
Ja, keine Sonne mehr, da oben zwitschert's.
Und das war eine bestimmt nicht unproblematische Verbindung. Sie haben sich oft gestritten. Mandelstam hatte auch tyrannische Züge, also es war oft kein sehr sanfter Mann. Und sie hatte natürlich auch eine ganz große, starke Persönlichkeit. hat sich manchmal aufgelehnt, aber sie ist einfach unersetzlich geworden. Sie war auch, um das ein bisschen pointiert zu sagen, sein menschliches Diktiergerät. Er hat ja Cormier geschrieben, er hat mündlich gedichtet, er ist auf und ab gegangen und hat allmählich die Verse seiner Gedichte gehört, mit einem inneren Hörorgan, wie er schreibt. Und sie hat dann diese Gedichte niedergeschrieben. Also sie war auch eine Art Sekretärin, aber mehr als das, sie war eben doch auch eine intellektuelle Partnerin, eine Weggefährtin, eine Lebensgefährtin bis hin zu seinem Tod im Lager. Sie ist nicht verurteilt worden, sie ist nicht ins Lager gekommen. Sie hat die Stalin-Epoche wie durch ein Wunder überlebt, indem sie sich unsichtbar gemacht hat in verschiedenen Provinzstädten der Sowjetunion.
Der hohle Laut, behutsam, Osja. Liebster, ferner Freund, willst du sie küssen, meine Granatäpfelchen? Osjoscha, was war mein kindliches Leben mit dir für ein großes Glück? Ich gehe zu Spatzen. Unsere Streitgespräche, unsere Zänkereien, unsere Spiele, unsere Liebe, der hohle Laut. Behutsam die Frucht, die vom Ast sich loslöst, die vom Ast sich loslöst, die vom Ast sich loslöst. Unendliche die Melodie des Wälderschweigens um ihn her. Der hohle Laut, behutsam der Frucht, die vom Ast sich loslöst, die unendliche die Melodie des Wälderschweigens um ihn her. Irgendwessen Hand zu Größe greifen, unmöglich geht nicht weggepackt. Wir können lebenslang die Starre pfeifen und Torten essen, Nüsse greifen,
Amsterdam, es gießt in Strömen. Seit den 1970er Jahren gibt es hier eine Nadjeshta-Mandelstam-Straße in einem Viertel, in dem mehrere Straßen nach Widerstandskämpfern benannt worden sind. Bildhauerin Hanneke de Münck und ihr Mann, der Grafiker Sietze Bakker, zeigen uns in dieser Straße Hannekes bronzene Statue von Nadjeshta und Ossip Mandelstam, zwei miteinander verschmolzene Figuren. Ein anderes Exemplar befindet sich in St. Petersburg. In einer Schale, ein Teil der Statue, in der das Regenwasser aufgefangen wird, legt Hanneke einen Blumenstrauß, rote Rosen. Sietze beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Mandelstam, hat eine eindrucksvolle Grafikserie basierend auf Mandelstams Armenienzyklus gemacht, die auch in St. Petersburg ausgestellt wurde.
Da kamen Menschen nach die Exposition.
Die Menschen erzählten begeistert von der Zeit, als sie Mandelstams Gedichte heimlich übersetzten und einander weitergaben.
Sietze hat Hanneke zu ihrem Werk in der Nadjeshta-Mandelstam-Straße inspiriert. Sie hat das Denkmal Monument für die Liebe genannt.
Oh, ich möchte fliegen sehr, dass keiner mehr mich sieht, im Strahl jäh hinterher, dorthin, wo es mich nicht gibt. Oh, ich möchte fliegen sehr.
Was würde ein Blinder fühlen, wenn er die Statue berührt?
Die beginnt erst mit Fußstücken.
Er beginnt am Sockel. Er wird Buchstaben ertasten. Ein Gedicht von Mandelstam, dessen vier Strophen auf den vier Seiten stehen.
Oh, ich möchte fliegen sehr, dass keiner mehr mich sieht, dem Strahl je hinterher, dorthin, wo es mich nicht gibt.
Und dann geht es so über in einen Stamm mit einem Kelch. Nun werden seine Hände nass. Der Kelch ist voll Wasser, weil es geregnet hat. Seine Hände bewegen sich hoch. Er spürt eine schwebende, löchrige Oberfläche. Auf der einen Seite Füße, auf der anderen Seite zwei Köpfe, zwei Gesichter. Das eine von Ossip mit einer spitzen Nase, das andere von Nadjeshta hat eine weiche, runde Nase und dicke Lippen.
fährt.
Bei Mandelstam, an die Kant von dem Bild, da hängt ein Arm nach unten mit einem Bündel. Das sah auch herkennbar können.
Ein Arm von Mandelstam hängt herunter, in der Hand ein Papierbündel.
Und dann bovenop die zwei Figuren. Oh ja, die Figuren. De structuur daarvan is ook heel open, gaterig, als een soort van.
Der Blinde entdeckt die Löchrigkeit der Figuren. Landstreichermäntel, Armut.
Armut. En dan boven op de ruggen van die figuren, daar komt die Blinde dan.
Auf ihrem Rücken entdeckt er Flügel und einen Vogelkopf.
Tegen als Vleugels.
Und alles bewegt sich diagonal nach oben.
Dus zou je willen dat die Blinde denkt.
Wäre es in ihrem Sinne, dass der Blinde denkt: hey, sie können fliegen?
Ja, das sag ich mal, will ja.
Und werden ohne Scherz bis in die Meere fließen. Ist im Spiel der Lippenwinkel fein begabt und nicht zu sagen, ist die Freude atmen können.
Der russische Literaturnobelpreisträger Josef Brodsky, selbst verfolgt, zu Zwangsarbeit verurteilt und schließlich ausgebürgert, schreibt über Ossip und Nadjeschda Mandelstam:
Er wurde zur Hölle geschickt und kehrte nicht zurück. Während seine Witwe ein Sechstel der Erdoberfläche durchmessend von einem Schlupfwinkel zum nächsten floh, den Kochtopf fest an sich gedrückt, in dem zusammengerollt seine Gedichte lagen, die sie sich nachts immer wieder hersagte, für den Fall, dass sie von Furien mit einem Durchsuchungsbefehl gefunden würden.
Man gab. Man gab mir einen Körper. Wer sagt mir wozu? Die stille Freude, atmen dürfen, leben. Wem sei Dank dafür gegeben? Wem?
Das alles und auch das Prosa, alles sich eigen gemacht und erinnert und erinnert und erinnert und erinnert und nachgesprochen und erinnert und nachgesprochen und sie erinnert sich hinein.
Ich bin nicht tot und nicht allein.
Menschen haben die Lager überlebt, weil sie ein paar Gedichte auswendig konnten.
Die Erde dröhnt von Metaphern, dröhnt von Metaphern, dröhnt von Metaphern. Die Erde, Ossia, Liebste. Ich bin nicht tot und nicht allein für eine. Jeder Gedanke gilt dir. Jede Träne. Und jedes Lächeln auch. In Luxusarmut. Ich preise jeden Tag und jede Stunde unseres bitteren Lebens, mein Freund, mein Gefährte, mein blinder Blindenführer. Wir stießen einander an. Auf dem Dachholz murmelt Regen, tief im Meer das Wort vergib. Auf dem Dachholz murmelt Regen, tief im Meer das Wort vergib. Wir stießen einander an wie blinde Hunde und fühlten uns wohl dabei. Verse vom unbekannten Soldaten. Und ein armer, fieberheißer Kopf. Und all der Wahnsinn, mit dem wir unsere Tage verbrannten. Was war das für ein Glück? Und wie haben wir immer gewusst, dass gerade das unser Glück war? So segne dich bis in die Hölle, schickt sich Russland leichtfüßig geschwinde, das Joch von Bosheit und Gewalt in die Hölle, schickt sich Russland.
Ich sehe hun Liebe als iets Monumentales. Es ist eine hele menschliche Liebe natürlich, die sie für elkaar haben gehad.
Ich sehe ihre Liebe als etwas Monumentales. Nadjeschda widmete ihr Leben seinem Werk. Und nach seinem Tod hat sie es in ihrem Gedächtnis bewahrt, während sie wie eine Bettlerin durch Russland wanderte und sich vor dem KGB versteckte. Diese Bedrohung wollte ich auch rüberbringen.
Vielleicht haben die Wände Ohren, vielleicht hatten das Straßenpflaster Ohren.
Da muss man wohl so ein enormes Kastell von einem Gehirn haben und so ein.
Sie musste täglich proben, hat Hilfszettelchen benutzt. Was für ein Gedächtnis, was für eine Hartnäckigkeit.
Ja, nee, unglaublich.
Grüßen Sie die Auferstandenen, all von ihnen Zärtlichkeit zu wollen, ist Verbrechen, von ihnen sich zu trennen, ist nicht unsere Kraft.
Das alles und auch das Prosa, alles sich eigen gemacht und erinnert und erinnert und erinnert und erinnert und nachgesprochen und erinnert und nachgesprochen und sie erinnert sich hinein.
Untrennbar. Und das was sein wird, ist...
Ich finde, dass die Poesie und diese zwei Menschen, das ist echt eine Einheit.
Die Poesie und diese zwei Menschen waren eine Einheit. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass man so leben kann, dass man so miteinander verbunden sein kann, dass man einen solchen Weg wählen kann.
Eine Frau allein in ihrem Zimmer.
Eine Frau allein mit den Worten ihres Mannes, die unheimlichen Schatten ihrer Hände.
Nur zu hören vom Bergmenschen im Kreml, dem... Ossi, erinnerst du dich, wie wir unsere Festmähler in unsere armseligen Unterkünfte und Nomadenzelte schleppten? Weißt du noch, wie gut das Brot war? Wenn es wie ein Wunder vor uns lag und wir es zu zweit aßen? Unsere glückliche Armut? Und die Gedichte? Warum hast du nicht auf uns gehört? Nur zu hören vom Bergmenschen im Kreml, dem Knechter, vom Verderber der Seelen und Bauernschlechter, unsere glückliche Armut und die Gedichte, Ossia. Warum? Seine Finger wie Maden, so fett und so grau, seine Worte wie Zentnergewichte, genau, lacht sein Schnauzbart dann wie Küchenschaben. Und seine Stiefelschaft glänzt hoch erhaben um ihn her, seine Führer, die schmalhalsige Brut, mit den Diensten von Halbmenschen spielt er mit Blut.
Das ist zuallererst natürlich ein wirklich großer Dichter, ein Poet, der die Alltagssituationen aufladen konnte mit der Geschichte der Menschheit, mit der Kultur der Menschheit. So etwas Archetypisches hat seine Dichtung. Und das ist natürlich schwierig gewesen, dann nach dem Oktoberumsturz der Bolschewiken. Da hat er natürlich festgestellt, dass es um eine Zerstörung der Kultur ging. Er hat aber auch nicht kapituliert. Er hat darauf beharrt, auf diesem Fundament der Weltkultur. Er hat beharrt auf der Menschenwürde, auf den Menschenrechten. Deshalb wurde er auch für Dissidenten so wichtig.
Er hat nicht in irgendwelchem Schlaraffenland gelebt, sondern in der Sowjetunion. Und auch schon in den 20er Jahren, das war nicht leicht. In den 30er Jahren, das war gefährlich. Als Endeffekt, diese Gefährlichkeit hat ihn doch getötet, weil er nicht die Politik des Regimes gefolgt, sondern diese Politik, innere Politik, seine innere Wahrheit, weil er tief unabhängig war. Er war nicht nur einer der talentiersten Dichter, er war auch einer der klügsten Männer überhaupt in seiner Zeit.
Scheint keine Sonne mehr, die Erde schwimmend bebt und am Himmel seht ihr keine Sonne mehr.
Die Angst ist ein wichtiges Element in Mandelstams Werk, in seinem Prosawerk Die ägyptische Briefmarke von 1928. Schreibt er, die Angst nimmt mich bei der Hand und führt mich. Ein weißer, zwirnerner Handschuh. Ein Handschuh ohne Finger. Ich liebe, ich verehre die Angst. Beinahe hätte ich gesagt, wenn sie bei mir ist, habe ich keine Angst. Also eine magische Beschwörung der Angst, damit sie verschwindet, muss man ihre Präsenz anerkennen.
Bei der Wahl seiner Todesform machte O.M.
In ihren Memoiren nennt Nadjeschda ihren Mann oft O.M.
sich eine bemerkenswerte Eigenschaft der Machthaber zunutze. Ihre grenzenlose, geradezu abergläubische Verehrung der Dichtung. Was beklagst du dich? Fragte er mich. Vor der Dichtung hat man nur in unserem Land einen solchen Respekt, dass man ihretwegen tötet. An keinem anderen Ort der Welt wird ihretwegen getötet. Aber wenn man auf den Tod zugeht, versucht man gleichwohl im letzten Augenblick das unabwendbare Ende aufzuhalten. Man verschließt die Augen, glaubt, man könne sich verstecken und einfach weiterleben. Man sucht eine Wohnung, kauft festes Schuhwerk, wendet sich ab von der bereits ausgehobenen Grube. Das war es, was O.M. tat, als er das Stalin-Gedicht schrieb.
Der russische Dichter Josef Brodsky.
Es gibt Zeiten, wo der Verfasser eines Gedichtes sich mit Hilfe eines einzelnen Wortes, eines einzigen Reims an einem Ort wiederfindet, wo noch niemand vor ihm gewesen ist. Tiefer im Unbekannten, als ihm selbst lieb ist.
Seine Finger wie Maden, so fett und so grau. Seine Worte wie Zentnergewichte, genau lacht sein Schnauzbart dann wie Küchenschaben.
Er war ein Stalin-Gegner, hat ein vernichtendes Epigramm gegen Stalin geschrieben, gegen den Verderber der Seelen und Bauernschlechter. Das ist eine direkte Anspielung auf den Holodomor. Die Hungerkatastrophe in der Ukraine 1932-33, als die ukrainischen Bauern ausgehungert werden sollten und zum Kolchosbeitritt gezwungen werden sollten. Und Mandelstam kannte die Auswirkungen dieser Hungerkampagne und hat dann zu seiner Frau gesagt, ich kann nicht schweigen, und hat dann dieses fatale Epigramm gegen Stalin geschrieben im November 1933. Der Mandelstam hat es ja verbreitet, er war unvorsichtig, hat es auf der Straße Bekannten und Freunden vorgelesen, hat es Boris Pasternak vorgetragen, auf der Straße. Und Pasternak war zu Tode erschrocken.
Lacht sein Schnauzbart dann wie Küchenschaben. Und sein Stiefelschaft glänzt hoch erhaben, um ihn her, seine Führer, diese schmalhalsige Brut, mit den Diensten von Halbmenschen spielt er, mit Blut.
Pasternak sagt, wie können Sie so etwas verfassen, wie können Sie es verbreiten? Vielleicht haben die Wände Ohren, vielleicht hat das Straßenpflaster Ohren. Dieses Gedicht hat er mit dem Leben bezahlt. Er wurde dann zweimal verhaftet, zuerst nur verbannt für 3 Jahre und beim zweiten Mal dann zu 5 Jahren Zwangsarbeit an der Kolyma, also im weitesten Osten Sibiriens, verurteilt.
Töten parat und ins Grab, allbekannt ist das Ende.
Also sein Benehmen war nur eine Art von Selbstmord, aber nicht, dass er irgendwelche Selbstmord gesucht hatte. Er wollte unbedingt, dass dieses Gedicht und vielleicht andere zu Stalin gelangen wird. Er führte sich in gewissem metaphysischem Dialog mit Tiran, ja, mit Stalin. Also er dichte Osip Mandelstam mit Josef Stalin, dem sowjetischen Tiran. Er wollte ihm was sagen und hat ihm gesagt, und er wollte unbedingt erzwingen, dass seine Wörter seinem Adressat erreichen würden.
Ach, wie bröcklich der Tabak. Du
Fremdling. Ich bin der Meinung, Stalin hat dieses Gedicht nicht gekannt. Wer hätte es ihm überbringen sollen? Seine Untergebenen zitterten vor Angst, ihm nur schon das Faktum mitzuteilen.
Ich kann lebenslang wie Stare pfeifen und Torten essen. Ich bin nicht tot und nicht allein. Für eine Weile, solange ich meine Bettlerfreundin sehe, werde ich die große Ebene genießen, teilen und Nebel treiben, Hunger, Schnee. Ich bin nicht tot und nicht allein.
In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1938 wird Mandelstam zum zweiten Mal verhaftet. Osip und Nadjeschta werden sich nie mehr wiedersehen.
Wir gingen für immer auseinander, als UM von 2 Soldaten mit Stößen in den Rücken abgeführt wurde. Wir hatten nicht mehr die Möglichkeit, einander etwas zu sagen, wurden mitten im Satz unterbrochen und durften uns nicht voneinander verabschieden. Warum standen wir ruhig da und schauten zu, wie sie in unseren Sachen wühlten? Warum folgte UM demütig den Soldaten? Warum habe ich mich nicht auf sie geworfen wie ein wildes Tier? Was hatten wir schon zu verlieren?
Als Nadjeschta herausgefunden hat, in welchem Lager Osip sich befindet, schickt sie ihm ein Päckchen.
Es verging noch ein wenig Zeit und ich wurde ins Postamt am Nikita-Tor bestellt. Dort bekam ich das Päckchen wieder. Empfänger verstorben, teilte mir die Dame hinter dem Schalter mit. Einige Monate später wurde OMs Bruder die Sterbeurkunde ausgehändigt.
Wie ist Mandelstam im sibirischen Lager gestorben? Pavel Nerler hat das in seinem akribisch recherchierten Buch Osip Mandelstams letzte Jahre beschrieben. Im Wladiwostoker Lager war eine Flecktyphus-Epidemie ausgebrochen. Die Kleider sollten desinfiziert werden.
Es durften keine Ausnahmen gemacht werden, ob einer nun im Sterben lag oder ein Taifun aufzog. Die 500 Meter von der Baracke zur Hitzekammer mussten bitteschön gegangen werden. In der Umkleide mussten sich alle auf Kommando ausziehen. Die Masse nackter Männer zitterte und fror eine Dreiviertelstunde lang in Erwartung ihrer durcherhitzten Kleider. Mandelstamm schlotterte vor Kälte. Als die Kleider endlich wieder ausgegeben wurden, legte Mandelstamm die linke Hand auf das Herz und brach zusammen.
In Mandelstamms Akte ist als Sterbedatum der 28. Dezember 1938 vermerkt.
Er war auch, und das muss man eben auch sagen, irgendwo doch ein verquerer Optimist. Er hat an die Kultur geglaubt, er hat an die Werte geglaubt. Und deshalb ist sein poetisches Werk, auch wenn es widrigsten politischen Umständen abgetrotzt werden musste, ein sehr kraftvolles Werk, ein vielleicht tatsächlich auch ein optimistisches Werk, das eben dem Bösen nicht das letzte Wort zuspricht. Es wird immer Menschen geben, die zur Wahrheit stehen werden. Und auch wenn sehen Stalin triumphiert und nicht dieser marginale Dichter Mandelstamm, ist es eben doch wichtig, dass es solche Stimmen gegeben hat.
Ich bin nicht tot und nicht allein. Für eine Weile, solange ich meine Bettlerfreundin sehe, werde ich die große Ebene genießend teilen.
Nach der Trennung von ihrem Mann beginnt Nadjeschtas endlose Odyssee.
Er wurde zur Hölle geschickt und kehrte nicht zurück, während seine Witwe ein Sechstel der Erdoberfläche durchmessend von einem Schlupfwinkel zum nächsten floh, den Kochtopf fest an sich gedrückt, in dem zusammengerollt seine Gedichte lagen, die sie sich nachts immer wieder hersagte, für den Fall, dass sie von Furien mit einem Durchsuchungsbefehl gefunden würden.
Ich die große Ebene genießen teilen.
Ich fand eine Stelle in einer Spinnerei. Des Nachts eilte ich durch die riesige Produktionshalle und während ich die Maschine bestückte, murmelte ich Gedichte vor mich hin. Ich musste alles auswendig wissen. Papier konnte beschlagnahmt werden oder diejenigen, denen ich Abschriften zur Aufbewahrung übergeben hatte, konnten sie in einem Augenblick der Angst ins Feuer werfen. So etwas habe ich selbst bei den besten Menschen und größten Liebhabern der Literatur erlebt. Das Gedächtnis war eine weitere Möglichkeit, OMs Gedichte zu erhalten. Und ich muss sagen, dass mir das bei meiner schweren Arbeit sehr geholfen hat.
Ein Mann ohne Namen, Bedeutung sehr, mein Regen erinnert sich schwer.
Die Kultur des Auswendiglernens war eben schon sehr russisch. Das ist eine Tradition, Gedichte im Gedächtnis zu bewahren. Das ist jetzt nicht im 20. Jahrhundert, sondern im 19. Jahrhundert nach Puschkin. Das ist eine russische Tradition des Bewahrens von dichterischen Texten im Gedächtnis. Und im 20. Jahrhundert hat das natürlich eine ungeheure Dramatik erfahren. Menschen haben die Lager überlebt, weil sie ein paar Gedichte auswendig konnten. Im Gulag war es eben wertvoll, Gedichte mit sich zu tragen. Das war ein Faktum der geistigen Hygiene, der Erhaltung der Seelenkräfte. Dieser ungeheure Stellenwert von Gedichten hat auch dazu beigetragen, dass Nadjeschta Mandelstam das Werk hat retten können. Dass sie ihr Gedächtnis geschult hat, natürlich durch dieses Auswendiglernen, ist natürlich auch ein Faktum. Und trotzdem ist es ein Wunder, weil eben das menschliche Leben war zerbrechlich, fragil. Sie konnte jeden Tag verhaftet werden und dieses Gedächtnis wäre verloren gegangen.
Bis zum Alter von 56 Jahren hatte ich alles im Kopf. Die Prosa ebenso wie die Gedichte. Um etwas, das man auswendig kann, nicht zu vergessen, muss man sich jeden Tag ein paar Stücke ins Gedächtnis zurückrufen. Und das tat ich.
Nur ein Stück blaues Meer möchte ich nur ein Nadelöhr mehr. Nur ein Stück blaues Meer möchte ich nur ein Nadelöhr mehr. Nur ein Stück blaues Meer möchte ich nur ein Nadelöhr mehr, nur.
Er hat ein großartiges Werk hinterlassen, das wie durch ein Wunder überlebt hat, dank der Bemühungen seiner Frau und Witwe. Und Nadjeschta Mandelstam hat schließlich das Archiv Mandelstams in die USA schmuggeln lassen.
Ihre Odyssee war beendet, ihr Lebenswerk vollbracht. Und nach Stalins Tod und dem sogenannten Tauwetter durfte sie 1966 sogar nach Moskau zurückkehren. Hier schrieb sie ihre zweiteilige Autobiografie, mit der sie unerwarteten Weltruhm erlangte.
Es war gefährlich. Nadjeschda Mandelstams 1970 erschienene Memoiren zu besitzen. Man konnte ins Lager geschickt werden und verhaftet werden, wenn bei einer Hausdurchsuchung Texte von Mandelstam oder die Memoiren Nadjeschda Mandelstams gefunden wurden. Man kann sogar ein bisschen pointiert sagen, Nadjeschda Mandelstams Memoiren waren neben Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag einer der Sargnägel der Sowjetunion, weil es war ein Kultbuch, es war eine Bibel der Dissidenten, der Menschenrechtler.
Der niederländische Slawist Kees Verheul lernte Nadjeschda 1967 in Moskau kennen, als er dort an seiner Doktorarbeit über die Dichterin Anna Achmatowa arbeitete, Nadjeschdas treue Freundin. Als fünfjähriger Junge beobachtete Kees bei Kriegsende in Hengelo in den besetzten Niederlanden jeden Morgen mit seinem Vater die vorbeimarschierenden russischen Kriegsgefangenen. Sofort war er von der russischen Sprache fasziniert, was schließlich zu seiner Begegnung mit Nadjeschda Mandelstam führte.
Ja, ich erinnere mich an, als ich hier in dieser Kammer sitze. Ja, das ist eine von den meisten.
Ich erinnere mich an sie, als säße sie hier in diesem Raum. Sie ist einer der Menschen, mit denen ich mich bis heute verbunden fühle. So beeindruckt hat sie mich in unseren Gesprächen und auch mit ihren Büchern, die ich übersetzt habe. Sie sagte manchmal scherzhaft, ich bin deine russische Großmutter. Ja, man kann eine Großmutter haben, an die man sich besser erinnert als an seine Eltern. Als ich sie das erste Mal besuchte, war sie auf der Hut, schaute, ob mich jemand verfolgte. Sie wurde zweifellos beobachtet, machte selbst ein Spiel daraus. Als ich mal jemanden mitgebracht hatte, der gerne in einer konspirativen Küche empfangen wurde, sagte sie, wenn an der Tür geklopft wird, kriechen Sie sofort unter den Tisch. Es könnte der Geheimdienst sein.
Welche Sprache haben Sie miteinander gesprochen?
Wie lebte sie da? Wo wohnte sie in Moskau?
Sie lebte in Moskau in einem Buitenwerk.
Sie lebte in Moskau in einem Vorort, in einer kleinen Wohnung, die ihr von Chruschtschow zugewiesen wurde. Denn bis dahin war Moskau für sie tabu. Wir saßen immer in der Küche mit Tee und Keksen. Ich war Ende 20, sie war in ihren 70ern und sah aus wie eine ältere Frau mit Falten. Aber sie hatte sehr funkelnde Augen. Helle, funkelnde, lebhafte Augen, die alles verfolgten, die aufleuchteten oder abblendeten, je nachdem, was sie sagte. Sie konnte sehr böse Dinge über Leute sagen, die sie nicht mochte, und gutmütige Witze über Leute machen, die sie mochte. Wenn zum Beispiel jemand aus England oder Amerika da war, den sie nicht verstand, dann sagte sie, Your English is very bad.
Wie sprach sie über ihn?
Merkwürdig ist, dass sie meistens mit ihm über ihn praat.
Wie losgelöst. Sie benutzte immer den Nachnamen Mandelstam, nicht Ossia.
In Oktober 1938.
Die Verhaftung und der Abschied 1938 müssen traumatisch für sie gewesen sein.
Das muss für sie beinahe traumatisch gewesen sein.
Ja, das ist auch ungefähr. Ja. Ich habe das gemerkt an der.
Zweifelsohne, das vermittelte mir ihr Schweigen. Sie konnte darüber nicht reden. Aber ich spürte auch ihre Erleichterung, als sie dachte, meine Arbeit ist getan. Ich habe dieses Werk der Nachwelt übergeben und habe auch selbst aufgeschrieben, was ich zu sagen habe.
Ich habe darüber geschrieben, was ich darüber zu schreiben habe.
That first of all, I want to tell you that today is a date for me. The first of May.
Jahre später, 1973, vermittelt Kees Verheul einem niederländischen Dokumentarfilmer, Frank Diamant, den Kontakt zu Nadjeschda Mandelstam. Und so wurde ihre Stimme festgehalten. Ihre Bedingung war, dass das Interview erst nach ihrem Tod ausgestrahlt wird, weil sie sich vor dem KGB fürchtete. Als ich Diamant über seinen Moskauer Besuch interviewe, schlägt er vor, Deutsch zu sprechen.
Mein Vater war Deutscher. war mit 27 Jahren Richter in Berlin. Aber es war 1933, also in 1934 war er Flüchtling in Holland. Er sang recht weil in die Badewanne und weiter im Konzentrationslager habe ich die Sprache gelernt. Ich war 5 Jahre alt in Bergen-Belsen, die letzten 7 Monate des Krieges. Meine Familie blieb in Bergen-Belsen, weil mein Großvater Vorsitzender des Jugendrats Amsterdams war. Und wir waren alle in die Kategorie der Austauschjugend, die mit deutschen Kriegsgefangenen ausgetauscht werden könnte. Das hat uns das Leben gerettet. Seine Position machte auch, dass wir so spät deportiert sind und nicht nach Auschwitz, nicht nach einem Vernichtungslager, aber nach einem Krepierlager wie Bergen-Belsen werden. Es gab da kein Gas und man wurde nicht systematisch ermordet, aber starb an Krankheiten.
Am 1. Mai 1973 hat er Nadjeschda Mandelstam zusammen mit Kees Verhoel in Moskau besucht. In seinem Gepäck, das am Flughafen durchsucht wurde, befanden sich eine Super-8-Kamera und ein Mini-Nagra-Rekorder, angeblich um als Tourist die 1. Mai-Parade zu filmen. Die Täuschung gelang.
Dies war das erste Mal meines Lebens, dass ich ein großes persönliches Risiko nahm. Wenn man als ein Kind in einem Konzentrationslager machtlos ist und als Erwachsenen, als Fernsehregisseur etwas von Macht hat, dass man den Macht benutzen soll, um den Welt etwas sehen zu lassen. Und ich fand es wichtig, den Welt Frau Mandelstam zu zeigen.
Was hatten Sie für Eindruck von dieser Frau?
Eine ganz lebhafte, fabelhafte Person. Hör zu, das, was man erfährt, wenn man die Frau des großen Dichters, selbst eine ganz große Schreiberin, man berührt die Zeit, die sie gelebt hat. Man berührt die 30er Jahre in der Sowjetunion. Man berührt das Leben des Dichters und ihr Leben mit ihm. Ich habe sie gefragt, ob sie noch immer alle Gedichte im Kopf hatte. Sie sagte, nein, die Gebete haben den Platz eingenommen. Gibt es eins oder einige, den sie noch immer im Kopf haben und mir sprechen konnte, und da begann sie, ein Gedicht zu sprechen.
Frank Diamants Interview findet am 1. Mai statt. Und Nadjeschda fängt an, spontan über diesen Tag zu reden. Manchmal hört man die laufende Super-8-Kamera.
A long, lonely life without anybody, without any friends. I was among enemies, and I had to live this life. It was very difficult. For 6 or 7 years, I lived in this place. And here, I have found many friends, but not of my generations. Everybody is younger than me. Only young people are around. The old ones are still enemies.
Am 1. Mai wurde er zum zweiten Mal verhaftet. Danach begann ein langes, einsames Leben. Ich war unter Feinden. Ich musste dieses Leben leben. Die letzten 6, 7 Jahre lebe ich an diesem Ort und hier habe ich viele Freunde gefunden. Aber alle sind jünger als ich. Die alten Leute sind immer noch Feinde.
What can I tell you about Mandelstam if you know nothing about him? That he was a very fine man, that we laughed very much together. It was never dull with him, and we were very happy, even in the most horrible times. It was not because of me, but because of him.
Was soll ich Ihnen über Mandelstam sagen? Er war ein feiner Mensch. Wir haben viel zusammen gelacht. Es war nie langweilig mit ihm. Wir waren glücklich, selbst in den schrecklichsten Zeiten. Das lag nicht an mir, sondern an ihm.
In the days we often quarreled. Both had insupportable characters. But in the night we made love. It was a great success. It is comical to speak about sexual success at 73. But it is. But it was the reason why we lived together. We couldn't live without each other. I tried to be unloyal to him, but I didn't succeed in doing it because everybody was worse than he. Finally, неприлично. Сумасшедшая старуха.
Tagsüber haben wir uns oft gestritten, aber in der Nacht haben wir uns geliebt. Das war ein großer Erfolg. Es ist komisch, mit 73 Jahren von sexuellem Erfolg zu sprechen, aber es ist so. Es war der Grund, warum wir zusammenlebten. Wir konnten nicht ohne einander. Ich habe versucht, ihm untreu zu sein, aber es ist mir nicht gelungen, weil alle schlechter waren als er. Haben Sie das verstanden? Nicht so anständig für eine alte Frau, oder?
And the first day we went together to bed. The very first day. It was also the first of May.
What that custom in the time to make love so quickly?
We did it. We were the beginning of the sexual revolution. We had nothing to lose. I didn't want to marry anybody. I didn't want to marry Mandelstam. I tried to be independent.
Und am allerersten Tag gingen wir miteinander ins Bett. Das war auch am 1. Mai. Wir waren der Beginn der sexuellen Revolution. Wir hatten nichts zu verlieren. Ich wollte Mandelstam nicht heiraten. Ich versuchte, unabhängig zu sein.
You were married to
him. It happened so. It simply happened so.
What was it like to be married to him?
I can't say. The nights were good. The days were difficult. He didn't let me go anywhere. He wanted me to be always present and with him. He didn't want me to make any friends.
Es hat sich einfach so ergeben. Wie das war? Die Nächte waren schön. Die Tage waren schwierig. Er hat mich nirgendwo hingehen lassen. Er wollte, dass ich immer bei ihm bin. Wollte nicht, dass ich Freunde fand.
Was he egoistic so?
It wasn't egoism, it was something else. He was very strong-willed, and I was light-headed. So it was a bit difficult. I think he was revolutionary, but he was not satisfied with the revolution. He didn't understand that it was becoming a slavery for everybody. I understood it first.
Es war kein Egoismus. Es war etwas anderes. Er war sehr willensstark und ich war leichtgläubig. Es war also ein bisschen schwierig. Ich glaube, er war ein Revolutionär, aber er war nicht zufrieden mit der Revolution. Er sah nicht ein, dass sie zur Sklaverei für alle wurde. Das habe ich als Erste begriffen.
Why was it at first that Mandelstam was not allowed to publish?
It was very early, in 1923. It was the beginning of his silence.
Why was that first?
Why? Because he was from a different mode. He was not a Soviet writer, and he didn't want to lie. He simply couldn't lie. He wanted to lie, but he didn't want to. The main feeling was a great pity for him, because he was surrounded by enemies, and the main enemies were the writers and the poets, the so-called poets. They always said, why can't he do as we are doing? But he couldn't. He was another kind of man.
1923 war der Beginn seines Schweigens. Er war kein Sowjetschreiber und er wollte nicht lügen. Oder er wollte lügen, aber er konnte es nicht. Ich hatte Mitleid mit ihm. Er war von Feinden umgeben. Und die Hauptfeinde waren die Schriftsteller und die sogenannten Dichter. Sie sagten immer, warum kann er sich nicht so verhalten wie wir? Aber er konnte es nicht. Er war anders.
Eine Zeugin hat geschildert in der Spätzeit, als sie auch nur noch mit Betreuung die Nächte verbracht hat, dass sie nachts noch immer wie ein Tier geschrien habe, wie in der Terrorzeit der 30er Jahre. Also diese Angst hat sie immer noch bewohnt. Sie ist dann gestorben, 81-jährig, also in hohem Alter für die Sowjetepoche, und wurde auf dem Friedhof von Kuntsevo beigesetzt.
Ralf Dudli schreibt in seiner Biografie:
Ihr Begräbnis am 2. Januar 1981 auf dem alten Treue-Korowkoje-Friedhof beim Moskauer Vorort Kuntsevo wurde zur stillen, trotzigen Manifestation vorwiegend junger Russen. Aber auch Spitzel- und KGB-Agenten waren zugegen. Eine Bestattung auf dem zentralen Vagankovo-Friedhof war von der Staatssicherheit untersagt worden. Die befürchtete, Nadjeschda Mandelstams Grab könnte zur Wallfahrtsstätte werden. Beim Leichenmahl legte die woronischer Freundin Natascha Stempel ihre Scheu ab und sprach in ruhigen Worten über das Glück ihrer Begegnung mit den Mandelstams. Dann kam es zu einem bewegenden Moment. Ohne Aufforderung stand einer nach dem anderen auf und rezitierte auswendig Gedichte Mandelstams. Natascha Stempel schreibt in ihren Erinnerungen:
Und vor den aufgewühlten, vom völlig unerwarteten Geschehen bestürzten Zuhörern erstand in seiner ganzen Größe der Dichter Ossip Mandelstam. Wahrscheinlich hat es noch nie ein solch inspiriertes literarisches Porträt gegeben, das erklang wie ein Requiem. Und schon gab es keinen Tod und keinen Kummer mehr. Welch überwältigende Kraft der Poesie.
Oh, ich möchte fliegen sehr, dass keiner mehr mich sieht.
Wir leben под собою, не чую страны.
Der hohle Laut, behutsam der Frucht, die vom Ast sich loslöst, die unendliche, die Melodie des Wälderschweigens um ihn her.
Epilog. Hat Nadjeschda geglaubt, Ossip je wiederzusehen?
Wir werden uns nie trennen, weil ich an unser Wiedersehen in der anderen Welt glaube. Ich bin Christin. Er hat auch daran geglaubt. Er hat es mir geschrieben. Das, was mir am liebsten ist, wird niemand mehr nehmen.
Die Trübung mag sie bald vergehen, es bleibt die zarte Zeichnung stehen. Man gab mir einen Körper. Wer sagt?
Einmal gab es, während ihres einsamen Lebens als Witwe, einen Moment, in dem Nadjeschda eine Art Auferstehung von Ossip erlebt hat. So könnte man das in ihren Erinnerungen zwischen den Zeilen lesen. Es ist die Zeit, nachdem sie in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1938 von ihrem geliebten Ossip getrennt wurde. Jahrelang quält Nadjeschda die Frage, wie hat er dort im Wladiwostoker Lager gelebt? Jahrelang macht sie sich auf die Suche nach zuverlässigen Zeugnissen, die es kaum gibt. Bis Nadjeschda einen Physiker kennenlernt, der anonym bleiben will. Inzwischen hat Pavel Nerla ihn identifiziert.
Er war im gleichen Barack wie Mandelstam. Er hat sogar eine Episode erzählt, dass Mandelstam einen Brief von Lager nach Moskau geschrieben hat am 7. November. Und tatsächlich, es gab diesen Brief. Also sein Bruder hat diesen Brief bekommen. Also er war sehr, sehr plausibel. Es gab und gibt überhaupt keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen.
Nadjeschda nennt ihn L. Er war in der gleichen Brigade, die zuerst unter freiem Himmel nächtigte und später in der Baracke 10. Ell wollte, koste es, was es wolle, überleben. Nadjeschta schreibt in ihren Memoiren:
Ell gab niemals auf. Je unerträglicher die Umstände waren, desto stärker wurde sein Wille, durchzuhalten. Er ist einer der wenigen hervorragenden Zeugen, aber er will kein Zeugnis ablegen. Für mich macht er eine Ausnahme. Mitte Oktober kam der Gefangenentransport in Wladiwostok an. Die Regenzeit begann und es war ein Kampf, einen Platz in einer der Baracken zu ergattern. Auf Schritt und Tritt gab es Schlägereien. Ell hatte es mittlerweile zum Gruppenleiter einer Brigade von 60 Mann gebracht. Seine Aufgabe bestand lediglich in der Verteilung von Brotrationen, aber als der Regen einsetzte, verlangte seine Brigade von ihm, er möge dafür sorgen, dass sie endlich untergebracht würden.
Linke schwenden wir um und mag's auch knirschen, sehr die Erde schwimmt, nur Mut, ihr Männer, wir sind der Pflug.
Ell schlug vor, man könne schauen, ob es irgendwo einen Dachboden gäbe, der nicht belegt sei.
Biograf Ralf Dudli über das Leben im Lager.
Da gab es die kriminellen Baracke und die 58er. Der Artikel 58 hat die politischen Oppositionellen verurteilt wegen antisowjetischer Agitation. Das war der Artikel, nach dem Mandelstam verurteilt wurde und Tausende von Mitgefangenen. Das Zusammengehen von Kriminellen und politischen Gefangenen war von diesem Lagersystem eingeplant. Die Kriminellen hatten auch den Auftrag, die Politischen zu drangsalieren, zu schlagen, zu terrorisieren. Das war in diesem Gulag-System durchaus eingeplant.
Bald fand Ell einen Dachboden, auf dem sich eine Gruppe von 5 Kriminellen eingerichtet hatte. Der Eingang zum Dachboden war mit Brettern vernagelt. Ein Brett ließ sich bewegen. Ell riss es ab und stand Kopf an Kopf dem Anführer der Gruppe von Kriminellen gegenüber. Ell stellte sich schon auf eine Schlägerei ein, aber sein Gegenüber stellte sich ihm höflich vor. Archangelski. Vielleicht empfand er Respekt vor Ell, der keine Angst vor einer Auseinandersetzung mit Kriminellen hatte. Ell sagte: In dieser Situation müssen wir irgendwie zurechtkommen. Ihr müsst zusammenrücken, denn es gibt nicht ausreichend Platz für alle. Mit dem Sieg, den er errungen hatte, kehrte Ell zu seiner Brigade zurück, um 10 Mann auszuwählen, die auf den Dachboden ziehen sollten. Aber seine Kameraden hatten es sich anders überlegt. Keiner wollte mit Kriminellen zusammenwohnen.
Sei mir ein Freund, wir gehen noch zusammen ein Stück Weg. Ich trete in wunderliche
Ell aber hatte einen neuen Freund gefunden. Und immer, wenn sie sich über den Weg liefen, grüßten Archangelski und Ell einander höflich. Einmal lud Archangelski Ell ein, am Abend zu ihnen auf den Dachboden zu kommen. Es würden Gedichte vorgetragen. Ell war neugierig auf die Gedichte und ging hin. Als er auf den Dachboden kam, brannte dort eine Kerze. In der Mitte des Raumes stand ein Fass, auf dem geöffnete Konservendosen und Weißbrot lagen. Für das hungernde Lager war dies eine ganz außergewöhnliche Opulenz. Mitten unter den Kriminellen saß ein Mann mit grauem Stoppelbart und einem gelben Ledermantel. Er rezitierte Gedichte. Ell kannte die Gedichte. Dieser Mann war Mandelstam. Die Kriminellen bewirteten ihn mit Brot und Konserven. Sein Publikum auf dem Dachboden lauschte schweigend. Bisweilen bat man ihn, ein Gedicht nochmals vorzutragen. Er trug es nochmal vor.
Monument für eine Stimme. Das Leben von Nadjeschta und Ossip Mandelstam. Ein Feature von Lou Brauers. Es sprachen Veronika Bachfischer, Daniel Minetti, Max Urlacher, Alexander Ebert und Cornelia Schönwald.
Sie hörten Zitate aus Nadjeschda Mandelstams Memoiren, übersetzt von Ursula Keller. Die Gedichte wurden übersetzt von Ralf Dudli und Paul Celan. Die russische Tonaufnahme von Ossip Mandelstam, in der er ein Gedicht rezitiert, stammt aus den 1920er Jahren und wurde mit einer Phonographenwalze gemacht. Ton und Technik: Alexander Brennecke. Regieassistenz: Swantje Reuter. Besetzung: Jutta Komnik. Redaktion: Ingo Kottkamp. Regie: Lou Brauers. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.